ARD. SWR Kultur. Forum.
Dry January. Rauschlos glücklich. Am Mikrofon Susanne Babila. Prosecco, Gin, Bier oder Wein. Alkohol gehört zur deutschen Trinkkultur. Mit Dry January hat sich auch in Deutschland aber ein Trend etabliert, der diesen Konsum einen Monat lang abschwören will. Der Gesundheit wegen, um Gewohnheiten zu durchbrechen und sich besser zu fühlen. Doch warum ist Alkohol seit Jahrtausenden tief in der menschlichen Kultur verankert? Und ist Alkohol nicht viel mehr als nur eine Droge, die süchtig macht? Darüber diskutieren Professor Dr. Anil Batra, Leiter des Bereichs Suchtmedizin und Suchtforschung an der Universität Tübingen, Christine Koschmider, Schriftstellerin und Literaturagentin, und Dennis Scheck, Literaturkritiker, Autor und ausgewiesener Weinkenner. Herr Scheck, jede Flasche ist ein Live-Konzert, das schreibt Ilya Trojanow in seinem Buch Ein Glas voll Zeit. Der Griff zum Glas, ist das für Sie auch so eine Art Live-Konzert, ein einzigartiges Erlebnis?
Na, das kommt natürlich drauf an, was in diesem Glas drin ist. Der Ilya Trojanow hat ein wunderbares Buch geschrieben über einen der besten deutschen Winzer, Heimann Löwenstein, der den Riesling zum Funkeln bringt. Und wenn ich also einen Rotschiefer oder Blauschiefer von Heimann Löwenstein im Glas habe, dann ist da wirklich ein Live-Konzert drin. Aber das ist wie Musik, wenn sie natürlich in unseren Discountern in die unteren Regionen der Regale greifen und sich da irgendeine Blöre einschenken. Da möchte ich dann auch lieber beim Wasser bleiben.
Frau Koschmider, Sie haben ein sehr persönliches Buch geschrieben. Der Titel Dry ist ein Buch über das Trinken und wie es Ihr Leben bestimmt. Wofür steht für Sie der Griff zum Glas?
Ich würde, glaube ich, zunächst mal diese Qualitätsaspekte, die Herr Scheck gerade beschrieben hat, die treffen auf den Bereich, mit dem ich mich befasse oder der in meinem Leben eine Rolle gespielt hat, überhaupt keine Rolle mehr, weil wer süchtig ist, wer suchtkrank ist, der entscheidet sich ja nicht für oder gegen eine Qualität, sondern für eine Betäubung, für ein Suchtmittel. Und insofern wäre ich bestimmt durchs Leben gelaufen in meinem Freundeskreis, die auch gute Weine zu schätzen wissen und hätte über Qualitäten sprechen können. Aber ich habe nicht konsumiert und getrunken wegen des funkelnden Konzerts.
Und das sind Sie ja nicht die Einzige. 2,2 Millionen Menschen sind alkoholabhängig. Das sagt auf jeden Fall die Hauptstelle für Suchtfragen. Und wenn wir in die Bilanz der Toten schauen, ist es erschreckend. Rund 47.500 Menschen sterben direkt oder indirekt durch Alkohol. Herr Batra, Sie sind Suchtmediziner. Was macht denn Alkohol mit meinem Geist und mit meinem Körper?
Das ist natürlich ein Prozess. Am Anfang ist es genau das, was wir gerade gehört haben. Vielleicht eine Möglichkeit, Genuss zu empfinden, auf schöne Dinge des Lebens Wert zu legen. Und irgendwann entgleitet das. Irgendwann entgleitet die Entscheidung über den Konsum, die Menge des Konsums. Dann ist es egal, woher der Alkohol kommt und welche Qualitäten er hat. Dann geht es nur noch um die Menge, um das Gefühl, berauscht zu sein und um das Mittel, um sich wohler zu fühlen, besser zu fühlen und mit Problemen des Alltags und anderen Herausforderungen besser zurechtzukommen. Nicht besser umgehen zu können, aber besser zurechtzukommen. Ich sehe natürlich von der anderen Seite auf die Problematik des Trinkens, gucke aus der Sicht des Suchtmediziners und sehe, dass es manche, nicht alle, aber manche dann eben doch nicht schaffen, die Kontrolle zu behalten und den Genuss zu bewahren.
Warum sind Bier und Wein nicht wegzudenken, Herr Scheck? Alkohol, Zaubergetränk, Gottesgeschenk, Mittel, um in Ekstase zu geraten, das war ja meist kulturell und religiös aufgeladen. Eigentlich ein rituelles Gemeinschaftserlebnis, oder? Woher kommt dieses Bedürfnis nach Rausch?
Na, wir müssen da, glaube ich, wirklich weit ausholen, nämlich zurückgehen zu der neolithischen Wende, also so etwa 10.000 Jahre zurückgehen, nämlich die Frage beantworten, warum hat sich eigentlich der Mensch überhaupt niedergelassen? Warum wurden aus Jäger und Sammlern ackerbautreibende Viehzüchter? Und die Lösung, die da, Stichwort Göppeli-Theke, am plausibelsten ist, wir haben uns deshalb niedergelassen, weil wir Alkohol wollten, weil wir Bier wollten, weil wir dann auch Wein wollten. Insofern ist das so stark in der kulturellen DNA der Menschheit verankert, dass ich jedem nur viel Glück wünschen kann, der darauf die Menschheit trimmen möchte, auf den Rausch, auf den Alkohol zu verzichten. Aber jetzt mal ernsthaft gesprochen, gesprochen. Wein, ist das Kulturgut schlechthin? Und für Bier gilt dasselbe, nur da bin ich nicht so richtig der Arbiter dafür. Wir haben eben es hier nicht mit Alkohol nur zu tun, sondern wir haben eine Möglichkeit, uns in eine Jahrtausende alte Tradition zu fügen. Und ich muss sagen, wenn ich zumindest die Hervorbringungen aus dem Burgund und aus dem Bordeaux oder den deutschen Riesling im Glas habe, dann bin ich eben sehr, sehr froh, dass ich Teil dieser Kultur sein kann. Dafür rackern sich unglaublich viele Menschen ab. Wer einmal schon eine Stunde in einem Weinberg gearbeitet hat, wenn es nach mir geht, wäre der Wein 5-mal so teuer, wie er heute ist. Ich finde den unglaublich günstig. Allerdings, ich will auch nicht verhehlen, ich hatte ja das Vergnügen, nicht ganz freiwillig, dem deutschen Staat mal 2 Jahre als Rettungssanitäter zu dienen. Und ich habe auch Menschen kennengelernt, die Desinfektionsmittel auf Intensivstationen tranken, weil sie alkoholkrank waren. Das ist natürlich eine Schattenseite, die ist nicht zu negieren. Nur, wir wollen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Die meisten, die Wein trinken, sind nicht alkoholkrank.
Wenn, wie zum Beispiel in der Antike oder eigentlich bis zur Industrialisierung, Wein und Bier eher als Nahrung gedient hat oder auch als Medizin oder eben für religiöse Riten gedacht worden sind, wann ist denn das gekippt, Herr Scheck?
Naja, Sie müssen ja bedenken, erstens mal, jeder Besuch beim Arzt war etwa vor 1905 mit größeren Risiken für Ihre Gesundheit befrachtet, als wenn Sie nicht zum Arzt gegangen sind. Ja? Also insofern, die Medizin, wie wir sie heute kennen, die haben wir ja nun gerade mal so seit etwa 100 Jahren. Zweitens mal war von dem Konsum von Wasser, von Trinkwasser in Städten in Europa dringend abzuraten, bis noch vor wenigen Jahrzehnten quasi. Insofern waren sie mit Wein und Bier besser bedient. Es war einfach eine gesundheitsfördernde Maßnahme. Dass wir hervorragendes Trinkwasser inzwischen haben, ist ja, nehmen wir zwar als selbstverständlich hin, aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Sie haben diesen brutalen Gin-Konsum in Großbritannien, weil die Menschen ihren Hunger mit Gin betäubten. Und das kam natürlich durch den niederländischen Einfluss und geht ins 17. Jahrhundert, also vor der Industrialisierung, zurück. Das können Sie auch in der Literatur, hat es entsprechende Spuren hinterlassen. Wenn Sie natürlich, teilweise waren ja die Gin-Zuteilungen auch in der Armee, dienten dazu, die fehlenden Kalorien auszugleichen. Und das ist natürlich ein Desaster, wer sich sozusagen mit Alkohol ernähren möchte. Da ist nun wirklich Tür und Tor der Hölle aufgetan.
Und da haben sich ja auch dann zunehmend Abstinenzbewegungen entwickelt und man hat erste Regulierungsversuche gemacht. Herr Batra, und ein aktueller Regulierungsversuch ist ja der Trend Dry January. Das ist der Verzicht, 4 Wochen im Januar keinen Alkohol zu trinken. Was bewirkt denn das?
Kommt ein bisschen auf die Person an. Wenn sie bislang keinen Alkohol getrunken hat oder wenig Alkohol getrunken hat, dann spielt das sicherlich keine Rolle. Wenn das jemand ist, der seinen Alkohol so regelmäßig in seinen Alltag hineingebaut hat, dass es quasi ritualisiert dazugehört, sei es zum Freizeitvergnügen, zur Kommunikation mit anderen, zum sozialen Miteinander, ja, dann hinterfragt man auf einmal in der Zeit der Abstinenz diese Riten, diese Selbstverständlichkeiten und fragt sich, brauche ich das? Zu jedem Zeitpunkt brauche ich das immer und hat das vielleicht jenseits des guten Geschmacks noch eine Funktion gewonnen, die mir hilft, den Alltag, das Leben besser zu bewältigen? Und ist es manchmal nicht einfach nur eine scheinbare Rechtfertigung, wenn ich dem Alkohol und dem Alkoholtrinken besondere genussvolle Komponente zuschreibe?
Also eine Art Selbstkontrolle.
Ich erlebe in dem Augenblick, wenn ich auf den Alkohol verzichte, Selbstkontrolle. Genau, das ist der entscheidende Punkt. Und ich erlebe, dass ich wieder Kontrolle habe, die ich vielleicht vorher verloren habe und mit Hilfe von irgendwelchen Argumenten, die mit Genuss und Kultur zu tun haben, dann auch verzeichnet habe und übertüncht habe.
Aber was unterscheidet jetzt diesen Trend zum Beispiel von der vorösterlichen Fastenzeit?
Ich denke, in beiden wohnt ja so der Gedanke, sich von bisherigen Gewohnheiten zu distanzieren, sich zu reinigen, wegzukommen von etwas, was auch mich selbst, meinen Geist und mein Wirken beeinflusst.
Frau Kuschmieder, was halten Sie von Dry January? Man sagt ja auch, dass eine zeitlich begrenzte Selbstkontrolle das Gegenteil bewirkt. Dann schlagen Kopf und Körper zurück.
Also bevor ich auf den Dry January eingehe, würde ich gerne nochmal das Argument von Herrn Scheck, der in die kulturelle DNA eingeschriebenen Rauschsehnsucht aufgreifen. Als trockene Alkoholikerin bin ich ja gerne als Spielverderberin geladen und man hat so den Eindruck, die müssten dann immer predigen gegen den bösen Alkohol. Ich denke eher im Gegenteil, ich bin ja Expertin für Rausch. Ich weiß ja genau, was der Alkohol für mich geleistet hat. Aber interessant finde ich dann schon, dass eben bei Wein und bei hochwertigen Alkoholiker das häufig eben als kulturelle DNA und als Genussmittel gepriesen wird, wohingegen es ja die bösen Suchtmittel gibt. Und ein solches ist Alkohol ja auch. Und es gibt andere Suchtmittel, Cannabis, Kokain, Mezcal, was auch immer. Da würden die Menschen seltener auf die Idee kommen, das als hochwertige in die DNA eingeschriebene Genussmittel zu propagieren. Insofern denke ich, sollten wir im Verlauf des Gesprächs vielleicht auch noch auf die Industrie, auf die Alkoholindustrie, die ein Interesse daran hat, dass es als Genussmittel bezeichnet wird, werfen. So, das vorausgeschickt.
Wir werden auf jeden Fall auch noch auf diesen Aspekt zu sprechen kommen. Jetzt aber noch mal kurz zu Dry January. Ja. Zeitlich begrenzte Selbstkontrolle, 4 Wochen. Man sagt ja auch, da kann Kopf und Körper, gerade wenn man ein Problem hat, ganz schön zurückschlagen.
Ich denke, der Begriff der Kontrolle ist zentral, ne? Also Herr Batra hat es schon gesagt, wer kein Problem mit Alkohol hat, der kann einfach 2, 3, 4 Wochen trinken oder nicht trinken, dem fällt das gar nicht auf. Und ich kenne sehr viele Menschen, die an so einer Grenze sind, sich einzugestehen, dass ihr Konsum sich verselbstständigt hat und dass sie tatsächlich auf eine Abhängigkeit zusteuern. Und für die ist häufig so ein Dry January und für mich war das früher in Teilen auch so, wie die Selbstvergewisserung, guckt her, ich kann ja 30 Tage ohne, ich kann doch gar kein Problem haben. Und das ignoriert natürlich aber sämtliche Erkenntnisse über Sucht, die ja auch Quartalsalkoholiker, die 3 Monate ohne auskommen können. Also das sagt relativ wenig aus.
Herr Scheck, Genuss ist doch nicht automatisch Kontrollverlust? Oder gibt es überhaupt Genuss, der verzichtet?
Gottes Willen. Also ich weiß ja nicht, wie Sie frühstücken, aber ich bin in der Lage, meine Orangenbittermarmelade, die ich mir gern morgens aufs Brötchen schmiere, einigermaßen zu kontrollieren. Das heißt, ich fresse nicht jedes Glas leer und laufe zum Vorratsschrank und hole das zweite. Und so geht es mir natürlich mit dem Weintrinken oder Champagnertrinken auch. Wir dürfen, glaube ich, einen gesamtkulturellen Kontext nicht vergessen. Wir leben nun mal im Westen, jedenfalls im Kapitalismus. Und die Zurichtungsformen, die wir uns antun, um uns für unser Wirtschaftssystem fit zu machen, uns auf Effizienz zu trimmen, ständig leistungsbereit sein, da möpselt, mit Kurt Tucholsky gesprochen, dieser Dry January in mir übel nach. Das ist für mich eine Massensuggestion, eine Kollektivhysterie von Amerika ausgehend. Wenn Sie einen nüchternen Menschen vor sich sehen wollen, dann denken Sie an den Menschen, der zurzeit das Weiße Haus bewohnt. Der trinkt nur Coca-Cola. Guten Appetit.
Frau Koschmider, klar, wenn man an Alkohol denkt, ich erinnere mich an die Kicherbeschwipstheit mit Freundinnen, eine durchzechte Nacht, in der man sich endlich mal alles von der Seele geredet hat oder sich ewige Liebe geschworen hat. Das sind ja auch so, ich sag mal, Glücksmomente, auch mal einmal loslassen können. Wie war das bei Ihnen, Frau Koschmider? Wann hat sich das bei Ihnen gedreht oder haben Sie das gar nicht so erlebt?
Ich finde das so interessant, dass Sie gerade etwas auch wieder getan haben, was wozu Menschen tendieren zu sagen, wir brauchen, um in bestimmte Zustände uns zu versetzen oder um etwas zu erleben, was Freiheit, Loslassen, sonst was ist, braucht es ein Hilfsmittel. Und ja, genau so habe ich es auch erlebt. Ich war ein beschämter, verängstigter Teenager nach der Scheidung meiner Eltern in eine sehr hippe, coole Stadt gezogen mit unserem Vater, alleinerziehender Vater von 2 Töchtern, war 1986 noch nicht so verbreitet und die waren alle cool und ich war das nicht. Und auf der ersten Party gab es Erdbeersekt, hat man damals noch so dieses Billigzeug getrunken. Und da habe ich natürlich die erleichternde, ermutigende, lösende Wirkung gemerkt und verspürt. Und das ist ja das, was Alkohol tatsächlich auch kann. Er kann beides. Er kann lösen, er kann agitieren, er kann Beschämungen überspielen, er kann machen, dass wir eher auf andere Menschen zugehen können, dass wir eher sagen, was wir glauben, was gesagt werden müsse. Und ich frage mich einfach nur, ob ich befürworten soll, dass das so ist oder ob ich mich fragen kann, warum das ohne dieses Hilfsmittel nicht so ist und warum unterstellt wird, dass wer nicht mehr trinkt, kein fröhlicher, unterhaltsamer, unbeschämter, rauschartig überbordender Mensch mehr sein könne.
Vielleicht müssen wir nochmal überlegen, ob diese grundsätzliche Axiome, Kulturen brauchen Alkohol oder wir brauchen, das wirklich so stimmen. Ob das nicht auch im Grunde nur erlaubniserteilende Gedanken sind, um sich hingeben zu können dem Konsum von Alkohol. Und inwieweit vielleicht auch bestimmte Teile der Gesellschaft, wir haben vorhin die Industrie angesprochen, genau dies nutzen, um Menschen zu verführen, zu einem Konsum zu bringen, der viel Geld kostet, viel Geld anderen bringt, aber auch das Risiko beinhaltet, die Kontrolle zu verlieren und die Gesundheit zu verlieren.
Herr Batra, vielen, vielen Dank, dass Sie nochmal den Begriff der erlaubnisgebenden Gedanken, den ich aus dem Suchtklinik-Kontext auch kenne, und der klingt zwar sperrig, aber der ist ein Schlüsselbegriff. Weil als ich verkündet habe in meinem Bekanntenkreis vor 5 Jahren, dass ich in eine Suchtklinik gehe, kam exakt all das mir entgegengeschwappt, wie du. Du bist erfolgreich, du bist alleinerziehend mit 3 Kindern, du bist selbstständige Literaturagentin, du schreibst Bücher, du bist verwitwet. Wie kriegst du das eigentlich hin? Oder das würde ich nie hinkriegen. Und am Ende war es exakt diese falsche Bewunderung, weil kein Mensch kann mehr und ist mehr als andere. Ich habe das also auf Kosten von etwas hinbekommen, ja? Und die Kosten waren, dass ich Überforderungsgefühle, Beziehungen, Sehnsüchte in mir betäubt habe. Ich habe einfach etwas weggekürzt, ja? Und wenn wir jetzt sagen, brauchen, das ist der erlaubnisgebende Gedanke, zu sagen, ich brauche den, damit ich weitermachen kann. Ich brauche den, weil es mir so schlecht geht. Andere Menschen sagen, ich brauche den Alkohol, weil meine Frau mich nicht liebt, weil ich meinen Job verloren habe. Das sind erlaubnisgebende Gedanken von Menschen, die das Suchtproblem haben und deswegen nach Rechtfertigungsmodulen suchen und nicht sie trinken, weil das und das so ist, sondern wir sind suchtkrank und deswegen suchen wir Rechtfertigungen dafür.
Absolut, genau. Das ist der Weg, den man nicht mehr verlassen kann, wo man nicht mehr wegkommt davon. Man hat diesen erlaubniserteilenden Gedanken, der immer wieder die Erlaubnis gibt, heute weiterzumachen, den heutigen Tag zu bestreiten, sich zu belohnen, sich vielleicht zu entschuldigen, ja, vielleicht auch die alte Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten mit Hilfe des Konsums. Und diese Konfrontation mit diesen erlaubniserteilenden Gedanken, die Konfrontation damit, dass wir uns selbst belügen, ist vielleicht der erste Schritt, um sich wieder klarzumachen, da will ich nicht hin, ja, ich brauche eine andere Fähigkeit, um mit den Anforderungen des Alltags auszukommen, zurechtzukommen. Und diese Fähigkeit muss ich erwerben. Und das kann ich eben nur, indem ich auch auf den Alkohol als Lösungsmittel verzichte.
Dry January, rauschlos glücklich. Darüber diskutieren wir heute in SWR Kulturforum mit Professor Dr. Anil Batra, Leiter des Bereichs Suchtmedizin und Suchtforschung an der Uni Tübingen, mit Dennis Scheck, Literaturkritiker, und Christine Koschmider, Schriftstellerin. Herr Scheck, der Grad zwischen, ich sag mal, genialischem Rausch, vielleicht ist das auch nur eine Legende, und zerstörerischem Exzess ist ja sehr, sehr schmal. Und wir haben ja etliche Beispiele in der Literatur. Josef Roth flüchtete vor den Nazis und ertränkte sein Heimweh im Alkohol. Hemingway spricht ja sogar von Schnaps mutig. Also wird dort der Rausch als Treibstoff für Kreativität und Flucht gesehen?
Naja, ich glaube, eines kann man festhalten, dass all die Erfahrungen, die Künstler, Schriftsteller mit Alkohol gemacht haben, über die Jahre, Jahrhunderte, ja fast Jahrtausende ein klares Ergebnis haben, nämlich man schreibt am besten nüchtern. Wer sich dem Alkohol nun in beide Arme wirft, wie das Hemingway oder Josef Roth getan haben, ich meine, das waren beides Schwerstalkoholiker, Suchtkranke, deren Leben einen furchtbaren Verlauf nahm. Also im Falle von Josef Roth ist das ja nicht auszudenken, bis hin zu prekärsten Lebensumständen. Der Suizid von Ernest Hemingway ist sicherlich nicht monokausal zu erklären, aber Alkohol spielte da eine ganz große Rolle. Es gibt einen sehr schönen Text von Frank Schätzing, dem Autor von Der Schwarm, der mal ein Selbstexperiment machte, indem er sich in ein kölsches Brauhaus setzte und unter zahlreichen Kölsch-Zugaben zu schreiben begann. Und er fand sich immer genialer, weil als er am nächsten Morgen las, was er da zu Papier gebracht hat, kam er doch zu dem Ergebnis, dass das absoluter Stuss war. Insofern bin ich schon der Meinung, dass man sowohl Literatur produzieren wie auch übrigens konsumieren sollte, am besten nüchtern oder jedenfalls mit einem deutlichen reduzierten Pegel. Davon rede ich nicht, aber Herrn Professor Batras Gedanken aufnehmend, die erlaubnisgebenden Gedanken. Es gibt einen wunderbaren Text vom amerikanischen Nobelpreisträger Saul Bellow. Der reagierte damit auf die grassierende Atomangst nach Tschernobyl, die Kernkrafthysterie regelrecht. Und dieser Text trägt den Titel More die of heartbreak, also mehr noch sterben an gebrochenem Herzen. Und ich fürchte, dass wir natürlich von Alkohol reden und von Alkoholsucht reden, aber dass wir eigentlich ganz andere Sachverhalte meinen. Nämlich, dass es nun mal in einem Erwachsenenleben Dinge gibt, beispielsweise unerwiderte Liebe, die Menschen den Suizid auf Raten betreiben lassen. Und das ist, fürchte ich, eine menschliche Universalie. Und wenn das nicht mit Alkohol gelöst wird, dann wird es eben mit anderen Drogen gelöst. Ich habe ein Patenkind, der ist Arzt, angehender Arzt, und der sagt mir zwar, seine Generation trinkt sehr viel weniger als vorangegangene Generationen. Das ist schön, allerdings nimmt sie dafür eben sehr viel mehr andere Drogen. Also ich glaube, das ist unterm Strich ein Nullsummenspiel.
Alkohol als Mittel zur Selbstzerstörung, darüber hat ja zum Beispiel auch die wunderbare Schriftstellerin Marguerite Duras viel geschrieben. Frau Koschmider, als Sie Ihr Buch Dry geschrieben haben, da waren Sie doch sicher nüchtern.
Da war ich tatsächlich nüchtern, und ich muss aber zugeben, dass diese Frage, ich hatte zuvor schon zwei Bücher geschrieben, die Frage, kann ich danach überhaupt noch schreiben, sich tatsächlich mal gestellt hat, weil ich ursprünglich gegen die Angst vor der eigenen Unfähigkeit, vor der eigenen mangelnden Fähigkeit überhaupt anzufangen, angetrunken habe. Ich habe die ersten beiden Bücher trinkend geschrieben, nicht durchgehend, aber immer abends getrunken, damit ich mich getraut habe, anzufangen. Und wenn es jetzt aber um diese Legende von der trinkenden Künstlerin, dem trinkenden Künstler geht, finde ich das sehr bezeichnend, dass es so viele Branchen gibt, von denen ja gesagt wird, ja unter Künstlern oder ja unter Schreibenden, ja unter Theatermenschen. Und dann ist man in einer Suchtklinik, und dann hört man ja in der Baubranche, und dann hört man ja unter Managern, und dann hört man ja in Kliniken, in den Oberarztabteilungen. Es gibt keine branchenspezifische, näher zugetane Branche, sondern es gibt Menschen, die, Herr Scheck hat es schon in Bezug auf unerwiderte Liebe, also Gefühle, mit denen man nicht umzugehen gelernt hat oder das nicht möchte, die gibt es unter Menschen. Und da ist es relativ unspezifisch, womit dieser Mensch sein Geld verdient oder auch nicht. Ne? Alkohol sucht sich nicht Künstlerinnen aus.
Genau, nämlich laut einer Studie der Kaufmännischen Krankenkasse ist die Zahl der versicherten Berufstätigen mit exzessivem Trinkverhalten um rund ein Drittel gestiegen in den letzten 10 Jahren. Und zwar gerade in der Altersgruppe der 35- bis 39-Jährigen sogar um knapp 90%. Alkohol als Mittel, um funktionieren zu können. Herr Batra, spiegelt sich das auch bei Ihnen?
Es kommen auch sehr viele berufstätige Menschen zu uns, es kommen aber auch sehr viele Jugendliche zu uns, die ein Problem mit dem Alkohol oder anderen Suchtmitteln haben. Also das Thema Sucht ist durchaus virulenter als in den letzten Jahren und keineswegs beschränkt auf den Alkoholkonsum alleine. Ich könnte mir vorstellen, dass es einzelne Personen gibt, die tatsächlich die Kontrolle mehr entgleitet als vorher, dass aber so in der Gesamtzahl, dafür sprechen ja auch die Zahlen, die Bevölkerung gesundheitsbewusster mit dem Alkohol umgeht, dass sie gesundheitsbewusster lebt und auch auf Alkohol leichter verzichten kann. Sonst könnte ich mir diesen gesunkenen Konsum in der deutschen Gesellschaft nicht erklären, der sich ja in den letzten Jahren doch deutlich zurückentwickelt hat. Sogar bei den Jugendlichen sieht man, dass das Binge-Drinking etwas weniger geworden ist. Das sagt natürlich nichts über die Problemtrinker im Einzelnen aus.
Frau Koschmider, würden Sie sagen, das Schreiben dieses Buches hat Ihnen sogar geholfen, vom Trinken wegzukommen?
Da ist nichts dran, weil wenn man sich eingestehen würde, dass das Schreiben nur mit dem Alkohol funktioniert hat, dann würde ich ja damit sagen, der Alkohol hat meine Bücher geschrieben und nicht ich. Und das ist totaler Bullshit. Man kann sagen, ich habe eine Hemmung. Manche Menschen können nicht auf andere zugehen, manche Menschen wollen nicht Bungee-Jumping machen. Ich hatte Ängste und ich habe Ängste. Und was ich genutzt habe, war eine Abkürzung, war der kürzere Weg, und dazu habe ich den Alkohol genutzt. Und da sind wir schon dabei bei dem Unterschied zwischen dem Genuss, den der Herr Scheck so schildert, und der Funktion. Und sobald Alkohol eine Funktion erhält, dann winkt im Hintergrund die Suchtgefahr auch. Ne? Wenn die Funktion lautet, hilf mir durchzuhalten, hilf mir aufzustehen, hilf mir Bücher zu schreiben, dann ja, also das war für mich der Moment, in dem ich das gesehen habe. Und ja, natürlich, man sagt immer, bevor ich etwas wegnehme und auf etwas verzichte, bevor ich also das Suchtmittel reduziere, muss ich mindestens gleichzeitig nach etwas anderem suchen. Und das ist nicht das viel zitierte, nimm doch ein schönes Bad und trink doch einen schönen Tee, weil wer suchtkrank ist, hat nicht das Problem, dass er nicht weiß, was schöner Tee ist, sondern dass immer in den Momenten, in denen die Angst kommt oder die Hemmung oder wogegen man auch immer antrinkt, zu sagen, ich muss lernen, mit diesen Gefühlen, mit diesen Eigenschaften auf eine andere Art umzugehen. Und das ist der eigentliche Lernprozess.
Und trotzdem ist natürlich Alkohol ein Mittel, um Gemeinschaft zu leben. Also gibt es ja doch etwas an diesem Urbedürfnis, Gemeinschaft zu erleben mit Alkohol, oder Herr Schäck?
Ich muss da immer an unseren ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss denken, der mal eine Gesellschaft nicht verlassen wollte, obwohl sein Protokollschiff an seinen Rockschößen hing und ihn aufforderte, sie müssen jetzt gehen, weil bevor der Bundespräsident geht, kann niemand anderer die Gesellschaft verlassen, so dass er irgendwann salomonisch sagte, der Bundespräsident ist gegangen, der Heuss bleibt hocken, ja, weil es ihm eben beim Wein so gut gefiel. Kunststück, der kam ja nun auch Blankenheim aus einer Weingegend, ja. Aber dennoch, wir müssen stark differenzieren. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, Alkoholkranke oder die Alkoholsucht zu mystifizieren oder da in irgendeiner Weise der Glamour einer Kreativität dagegen zu setzen. Das ist absoluter Quatsch. Vor allem aber auch bei dem, was ich gerade gehört habe, glaube ich, sollten wir doch den Fokus auch darauf richten, dass wir im Kapitalismus natürlich uns auch durch Drogen so zurichten, um in dieser Gesellschaft überhaupt funktionieren zu können. Und zu fragen, Moment, jeder ringt natürlich mit seinen Dämonen, aber wird uns da nicht von unserem Wirtschaftssystem doch auch einiges zugemutet, sodass wir, um diesen Stress abzubauen, vielleicht zu solchen Drogen greifen müssen. Das hat aber mit der Würdigung einer guten Flasche Bordeaux oder sowas wenig zu tun.
Es gibt ja auch kaum eine Party oder eine Feier, die man ohne Alkohol bestreitet. Das heißt natürlich auch, dass es schwierig ist, abstinent zu bleiben bei solchen Einladungen. Und was dazu kommt, ist der Umgang damit. Frau Kuschmieder, wie sind denn Bekannte und Freunde, Verwandte damit umgegangen, wenn sie gemerkt haben, sie verlieren da jetzt gerade die Balance? Hat man sie angesprochen?
Nein, im Gegenteil. Aber ich würde vorher noch ganz kurz einmal intervenieren zu Ihrem, das gehört ja auch zum Gemeinschaftsgefühl. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Lagerfeuer-Metapher. Und letztendlich stehen sowohl Lagerfeuer als auch das gemeinsame Beisammensitzen bei einem Getränk ja für eine Bedürftigkeit nach einem Gemeinschaftsgefühl, von mir aus auch nach einem Kontrollverlust oder einem Loslassen. Aber so legitim diese ganzen Bedürfnisse sind, finde ich die Antwort, dass nur der Alkohol darauf die Antwort bietet, die finde ich bedenkenswert. Und wenn Sie sagen, es gibt ja keine gesellschaftlichen Ereignisse und keine Feiern und keine Diskos und dergleichen mehr, dann, Herr Schäck sprach den Kapitalismus, der auch nicht mein Buddy ist, schon mehrfach an, dann liegt das natürlich auch an einer Sichtbarkeit, denn es gibt all diese alternativen Angebote. Und wenn ich mir angucke, wie ausgelassen Kinder feiern und Sport betreiben und sich treffen und ins Ferienlager gehen und dergleichen mehr, dann denke ich, es liegt auch im Interesse einer Industrie, dass wir eng verzahnt, verknüpft sehen, loslassen, entspannen, all das dergleichen ist nur unter Alkoholkonsum möglich. So, weil es ist durchaus auch anders möglich, sonst wären wir ja alle arme Tröpfe, die wir jetzt nicht mehr trinken dürfen. Und viele trockene Alkoholikerinnen sagen, wir müssen nicht mehr trinken, um Menschen zu sein.
Etwas interessieren, Professor Batra, wie viele Menschen haben eigentlich in Deutschland Probleme mit dem Alkohol?
Wenn wir jetzt die Definition ganz eng legen und die Alkoholabhängigen meinen, dann sind es tatsächlich etwa 3% der Bevölkerung, die betroffen sind. Wenn wir die Definition etwas weitersetzen und sagen, es gibt auch einen schädlichen Konsum oder einen riskanten Konsum, dann sind die Zahlen bei 6% bis 10% der Bevölkerung. Das ist dann doch schon eine erhebliche Zahl. Ich bin aber auch noch bei dem Punkt, den ich gerade eben gehört habe. Es gehört so normal, Gemeinschaft zu erleben mit Hilfe des Alkohols. Und ich frage mich, wenn wir ein bisschen zurücktreten oder auch mal aus dem Blickwinkel einer anderen Kultur auf uns schauen oder uns zuhören bei dem, was wir gerade besprechen, wäre das nicht eigentlich in den Augen von einem anderen Menschen aus einer anderen Kultur sehr befremdlich? Ich war letzten Urlaub in einem muslimisch geprägten Land, wo ich beobachten konnte, dass Gemeinschaft mit einem kleinen Tässchen Espresso und einer Flasche Wasser über lange Stunden gepflegt wurde und voller Genuss diskutiert wurde. Und es schien mir gar nicht so, als wäre es dringend notwendig, in dem Zusammenhang Alkohol zu trinken. Das gehört gar nicht in die Kultur hinein und ist auch nicht notwendig, ja, sondern einfach etwas, was wir in unserem Kulturkreis als solches etabliert haben, was wir ausgeformt haben, was wir mit Regeln versuchen zu begrenzen, damit es nicht überhand nimmt und denjenigen, denen aber das dann doch trifft, dass sie die Regeln verletzt oder abhängig geworden ist, ausgrenzen, stigmatisieren, aus der Gesellschaft herausdrängen weil es unseren Normen und unseren Vorstellungen von Genuss nicht entspricht. Ich glaube, so ganz allgemeingültig dürfen wir das nicht sehen, dass es nur ein Phänomen der Menschheit ist, ja, gemeinsam mit Alkohol Gesellschaft erleben zu können. Vielmehr nutzen wir Alkohol vielleicht, um enthemmter zu sein, heiterer zu sein, Gesellschaft anders genießen zu können. Ja, aber das ist nicht damit verbunden, dass man nur über diesen Wege nur so zu diesem Erlebnis kommt.
Also was kann man anders machen oder wie kann man vielleicht andere Bewegungen anstoßen? Da gibt es ja auch Mindful Drinking, Herr Scheck, da gibt es ja ganz kreative Köpfe, die sich viel Gedanken machen über neue Kreationen eben von Drinks ohne Alkohol. Und da kann man ja auch gute Partys mit feiern.
Also in Berliner Hipsterkreisen, glaube ich, können Sie sich mit einem Matcha-Tee sehr sicher fühlen. Nur werden da, fürchte ich, noch andere Dinge konsumiert, die dann vielleicht wiederum den Alkohol nachgerade doch als das geringere Übel erscheinen lassen. Ich weiß nur, es gibt in Köln beispielsweise eine wunderbare Weinbar, wo jede Woche 20 andere offene Weine angeboten werden. Und eine sehr fachkundige Sommelier, Valentine Mühlberger, erzählt einem alles, was man über diesen Wein wissen möchte, den man da probieren kann. Und es sind solche Orte, die mir überhaupt etwas davon vermitteln, was für ein enormes Wissen mit Wein verbunden ist oder sein kann. Und dass Wein eine Möglichkeit ist, die Welt zu entdecken und eine Neugier auf die Welt zu entwickeln, das ist ein Wissensdurst, der nie versiegt. Nur wohlgemerkt, das ist eben Mindful Drinking, wie ich es verstehe. Weil alle Versuche, ich denke jetzt an die amerikanische Prohibition, da regulierend einzugreifen, haben eigentlich unterm Strich doch das Gegenteil bewirkt. Und wenn ich auf die islamische Kultur blicke, natürlich kann man mit einem Pfefferminztee ganz wunderbare Gespräche führen. Aber ich bin auch sehr froh, dass ich nicht im japanischen Management irgendwo auf mittlerer Ebene unterwegs bin und mit meinem Chef jeden zweiten Abend bis zum Koma saufen muss.
Frau Kurschmieder, nochmal auf die Frage zurückzukommen, was kann man tun auch? Was kann man als Einzelner tun? Auf die Wirtschaft kommen wir noch zu sprechen. Aber nochmal die Frage, hat man Sie angesprochen, Freunde, Bekannte, Angehörige, die irgendwann gemerkt haben, dass die Balance beim Trinken bei ihnen nicht mehr gehalten wird? Hat man das gemacht oder hat man eher lieber weggeschaut und hat geschwiegen?
Weder noch. Und das war das Gegenteil der Fall. Ich habe es thematisiert und wurde dann aus dem Freundeskreis heraus mit ungläubigen Augen angeguckt. So, wenn du ein Alkoholproblem hast, dann habe ich es doch auch. Und da sind wir gleich bei dem sehr interessanten Punkt, weil Herr Batra gerade auch die Statistiken, die offiziellen nannte und die Definitionen. Und es gibt ja das ICD, ein Register für Krankheiten, Erkrankungen und Symptome und wie die zu beschreiben sind. Und früher hat man immer versucht, Alkoholismus sozusagen an Kriterien festzumachen. Wie viel trinke ich, wie häufig trinke ich, wann trinke ich? Letztendlich, wann werde ich für andere zum Problem und wann sprechen andere das an? Und man ist inzwischen dazu übergegangen, so eine Suchterkrankung auch dahingehend zu betrachten, zu sagen, wann wird es denn für die konsumierende Person zu einem Problem? Wie dominant ist der Gedanke an, wann darf ich wieder anfangen? Wie viel habe ich schon? Merken das die anderen? Gucken die hin? Wo kriege ich es her? Was trinke ich? Habe ich genug fürs Wochenende? Und es gibt in den USA eine Person, die schreibt einen Blog, das heißt Tired of Thinking About Drinking. Also es über sein, dauernd übers Trinken nachdenken zu müssen. Und meine Wahrnehmung, nachdem ich alle weiteren Aspekte meines Lebens in Ordnung gebracht hatte, also ich hatte mich aus Beziehungen gelöst, die vermeintlich nicht gut waren, ich hatte Jobs verändert, bin aus Wohnungen umgezogen, also alle Faktoren, die vermeintlich dafür verantwortlich gewesen hätten sein können, dass es mir nicht gut geht. Die Trauerarbeit über den Tod meines Mannes war dann irgendwann geleistet, ich raffe das jetzt mal zusammen und trotzdem blieb alles furchtbar. Und irgendwann wurde mir dann relativ deutlich, zumal ich auch aus einem Alkoholikerinnenhaushalt komme. Meine Eltern waren verbeamtete Oberstudienräte, ne? Also auch funktionale AlkoholikerInnen, dass das an meinem Konsum liegen könnte und muss, dass ich mich an einem Leben dadurch hindere, dass ich eigentlich leben möchte. Und dass ich aber funktioniere. Und insofern, das war jetzt eine sehr lange Antwort auf Ihre Frage, war es eher so, dass von außen hat man mich als die Funktionierende wahrgenommen. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, und dieser Preis ist zu hoch. Ich sage euch jetzt, dass ich eine Suchtproblematik habe und dass Suchtkranke nicht nur die Menschen sind, die ihr da draußen mit den roten Nasen vor dem Bahnhof rumliegen und lallen und den Job verlieren und die Kinder weggenommen kriegen, seht. Da endet man vielleicht irgendwann. aber wir funktionalen Trinkenden sind ein großes Heer.
Frau Koschmider spricht da in meinen Augen etwas ganz Wichtiges an, diese Selbstwirksamkeit. Zu meinen Lieblingstexten zählt Ovids Metamorphosen. Und was wir von diesem 2000 Jahre alten Text lernen können, ist, dass sich die Veränderung, die Verwandlung der Metamorphosen eben erst einstellt, wenn das Leid grenzenlos wird. Also wenn ich nicht diesen Leidensdruck habe, dann werde ich nicht die Konsequenz, die Willensstärke aufbringen, mich zu verändern. Aber wenn dieses Leid von mir selber eben als unerträglich wahrgenommen wird, dann habe ich eine Chance.
Aber wäre dann nicht genau diese Entscheidung, eine gewisse Zeit abstinent zu leben, die Möglichkeit, besser hinter zu blicken, zu erkennen, dass ich ein Problem damit habe, dann brauche ich gar nicht diesen Druck, diesen immensen Druck durch eine Katastrophe, die sich ereignet hat, durch die Trennung, den Verlust des Arbeitsplatzes, Verlust des Führerscheins etc. Vielleicht ist es doch mit einer gewissen Funktion gut für uns, mal zurückzutreten, abstinent zu sein, darauf zu blicken, was das mit uns macht, dann zu entscheiden, ob wir wirklich so frei sind, wie wir wirklich denken, dass wir frei waren. Vielleicht war für uns der Alkoholkonsum, könnte man ja denken, nichts anderes als eine kreative, aber doch insuffiziente Möglichkeit, mit den Anforderungen des Alltags umzugehen. Und wenn wir das Insuffiziente darin erkennen, dann ist der nächste Schritt zu schauen, ob wir nicht alternative Strategien entwickeln können. So wie wir vorhin von Frau Koschmider gehört haben, ja, dass es nämlich darum geht, andere Kompetenzen sich anzueignen, um mit den Anforderungen des Alltags zurechtzukommen.
Darf ich noch mal ganz kurz zurück zum Leidensdruck, den Herr Scheck gerade eingebracht hat, den ich eklatant wichtig finde, weil Sie gerade ja auch fragten nach, wie kam denn überhaupt der Punkt zu sagen, jetzt suche ich mir Hilfe oder jetzt steige ich da aus. Und das Entscheidende ist nämlich, dass exakt Vorwürfe oder Hinweise, du hast doch ein Problem und dergleichen mehr, eher zur Abwehr führen. Ne? Mhm. Und erst wenn der Leidensdruck auf jemanden trifft, und in meinem Fall war das jemand, der das professionell macht, eine Suchtberaterin. Ich hatte eine psychosomatische Kur beantragt, eine Reha, und hatte angekreuzt als Risikofaktor Alkohol. Und wenn man das ankreuzt, dann muss man ein Gutachten einer Suchtberatungsstelle vorlegen. Und ich dachte, ich trabe dahin und erzähle der mal kurz, was Sache ist. Und danach kriege ich den Stempel und kriege meine Reha. Und das war aber eine Person, die hat nicht etwa gefragt, wie viel trinken Sie denn und ist das nicht schon problematisch und sollten Sie nicht, sondern die hat mich nach meinem Leben gefragt, nach meinen Konsumgewohnheiten und mich dann irgendwann sehr freundlich angeguckt und gesagt, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, sich Hilfe zu suchen und für 3 Monate in eine Suchtklinik zu gehen? Und da konnte ich anfangen, wirklich vor Erleichterung in Tränen auszubrechen. Soll heißen, meine Antwort auf die Frage, wie geht man damit um, wenn es einen problematischen Fall oder jemanden im Bekanntenkreis gibt, das ist eine Frage der ganz großen Verantwortung, weil wir eben nicht mit Vorwürfen und mit Hinweisen und du hast doch und kümmere dich, sondern es kann eigentlich nur als Einladung erfolgen zu sehen, ich sehe dein Leid und ich sehe, wie du dagegen angehst oder ich frage danach und biete an, dass es Hilfe gibt. So, und um dieser Stigmatisierung auch und diesem Bashing und diesem, du bist unzivilisiert und du hast dein Leben nicht im Griff und unter Kontrolle. Eine Sucht hat nichts mehr mit Kontrolle zu tun.
Am Ende trifft es den Einzelnen, das Individuum, aber wir individualisieren ja auch das Thema. Und wir können ja kaum durch dieses Leben laufen, ohne mit Alkohol konfrontiert zu werden. Werbeplakate, Filme. Und insofern müssten nicht auch andere Maßnahmen greifen, zum Beispiel höhere Steuern auf Alkohol etc.?
Nein, schlicht und einfach nein. Höhere Steuern, fürchte ich, sind überhaupt für so gut wie kein Problem, das wir im 21. Jahrhundert haben. Die richtige Antwort, jedenfalls nicht in der Bundesrepublik Deutschland, da würde ich enorm davor warnen. Wissen Sie, als ich zu einem Schüleraustausch in den 70er Jahren in die USA kam, brachte ich meiner Gastfamilie im Mittleren Westen 2 Flaschen Wein mit. Und die guckten mich schon sehr an, das waren sehr religiöse Menschen, und dachten, um Gottes Willen, welcher Belzebub zieht jetzt bei uns ein. Aber so nach und nach habe ich die durchaus von den Qualitäten des deutschen Rieslings überzeugen können. Aber Scherz beiseite, nein, wir sind damals, das war der Unterschied zu den amerikanischen Jugendlichen bei diesem Schüleraustausch, wir kamen aus einer Weinkultur und hatten ein ganz entspanntes und selbstverständliches, auch mit 16 Umgehen mit Wein und mit Alkohol. Wir kamen nicht auf die Idee, uns zu besaufen. Die US-Amerikaner, wenn sie denn aber mal von alleine gelassen wurden, sehr wohl, und die waren dann auch sofort beim Hard Liquor und beim Komasaufen dabei, Man muss natürlich diesen Wein dann auch kulturell so leben, dass man die Grenzen aufgezeigt bekommt und dass man diese Grenzen für sich akzeptiert.
Aber ich glaube, das Einspruch von beiden Seiten. Aber machen wir uns da nicht was vor, wenn wir das so tun, als wäre unsere Jugend auf einmal konsumkompetent? Das erlebe ich ganz und gar nicht so. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass wir in unserer Gesellschaft, in unserer Klinik durchaus viele Jugendliche haben, die sich dem Suchtmittel ganz intensiv nähern und gar keine Kontrolle haben und deswegen therapeutische Hilfe brauchen. Und ich würde auch an einem Punkt noch widersprechen, wenn ich das gerade an der Stelle noch machen darf, bevor ich zum Beispiel weitergebe an Frau Korschmieder. Diese höheren Steuern haben doch durchaus eine verhältnispräventive Auswirkung. Das ist nachgewiesen worden in zahlreichen Untersuchungen, dass sowohl die angestiegenen Steuern, das Koma-Trinken bei den Jugendlichen, wie auch das Zigarettenrauchen zurückgefahren haben. Da sind wir auch dankbar, dass solche Mittel, solche Instrumente zur Verfügung stehen. Ja, es ist kein Mittel, das zu verbieten, sondern ein Mittel, um Jugendliche, junge Generationen davon abzuhalten, zu früh in Kontakt zu geraten. Genauso wie natürlich auch Konsumverbote für unter 18-jährige Jugendschutzgesetze, die wir haben. Oder auch Werbeverbote, die zu früh auf die Jugendlichen einwirken und ihnen glauben machen, dass sie damit mit dem Alkohol oder den anderen Drogensubstanzen wie Cannabis oder mit Tabak die Eintrittskarte in die Erwachsenenwelt erwerben können.
Naja, wissen Sie, wenn Sie eine Steuer auf die menschliche Dummheit erheben würden, dann hätten Sie meine Stimme. Aber die deutsche Sektsteuer, die wurde eingeführt von Kaiser Wilhelm, um sein Flottenaufbauprogramm durchzusetzen. Die Sektsteuer, die haben wir immer noch. Was wir nicht mehr haben, ist die wilhelminische Seeflotte.
Herr Scheck, ich will gar nicht Ihre Stimme. Ich will erst mal einwerfen, auch ich war Austauschstudentin, allerdings dann in den späten 80ern, aber auch im Mittleren Westen, in Iowa. Ich weiß nicht, wo Sie waren.
In Ohio.
Und, aha, sehen wir. Bei mir war es umgekehrt. Mein Gastvater stellte mir gleich bei meinem zweiten Tag eine Flasche Tequila auf den Tisch und sagte, I know it's different in Germany, you're used to drinking, so I don't want you to drinking. Also, ich will nicht, dass du draußen trinkst, bei uns ist das verboten, aber du kannst damit umgehen, hier hast du die Flasche Tequila. Ich war bereits mich auf die Abhängigkeit stark zu bewegender junger Mensch und kam aus einem trinkenden Haushalt. Also das kann ich nur als gegenläufige Anekdote noch erzählen und würde aber ansonsten, was die Steuern angeht, nicht nur sagen, dass ich das auch auf anderen politischen Gebieten komplett anders sehe, aber über die sprechen wir jetzt, glaube ich, nicht. Aber was Herr Batra auch gerade sagte, gerade am Tabak, am Zigarettenwerbung und diesen Aufdrucken, die ich furchtbar fand, als ich noch rauchte, aber auch ich kenne die Statistiken, dass Steuern und solche Maßnahmen, politische Maßnahmen, tatsächlich Wirkung zeitigen, ob uns das gefällt oder nicht.
Dry January ist es also ein guter Weg, würden Sie sagen? Ja, ist ein Trend, ist nicht nur Lifestyle?
Also alle Weltreligionen kennen Fasten. Zeiten und diese ich brauche keinen Dry January, wenn mir danach ist, dann kann ich fasten und das sind Jahrhunderte und Jahrtausende alte Bräuche, die mir dann etwas näher stehen als dieses amerikanische Dry January Getue.
Frau Korschmieder, Herr Batra, würden Sie sich anschließen?
Es gibt ja neben Dry January, es wird ja jedes Jahr eine neue Kuh durchs Dorf getrieben und seit ein, zwei Jahren gibt es ja auch den Begriff der Sober Curious Bewegung, also die auf Nüchternheit angeblich neugierig sind. Und da muss ich auch Herrn Scheck wieder zustimmen, was sozusagen eine Etikettierung von Bewegungen angeht, die sehr dem Kapitalismus geschuldet sind, zu sagen, wenn ich Sober Curious oder Dry January als etwas verstehe, dass ich der Normalität, der alkoholkonsumierenden Normalität entgegensetze, dann erschaffe ich damit eine Normalität und die will ich nicht. Ich will keine Normalität, der man sagt, das Trinken ist das Normale und das Nichttrinken ist das Absurde und die Ausnahme. Und deswegen sehe ich solche Konzepte durchaus mit Skepsis.
Aber die Diskussion um solche Konzepte bringt ja doch das Thema nochmal auf den Tisch und lässt uns darüber nachdenken, wie weit wir das für uns betrachten wollen. Und ich sehe auch nicht die Notwendigkeit von regelhaften Einschränkungen, aber doch auch eine Chance da drin, immer wieder darauf gestoßen zu werden, zu hinterfragen, was man gerade tut.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Dry January, rauschlos glücklich. Das war das Thema heute in SWR Kulturforum. Es diskutierten Professor Dr. Anil Batra, Leiter des Bereichs Suchtmedizin und Suchtforschung an der Universität Tübingen, die Schriftstellerin Christine Koschmider und der Literaturkritiker Dennis Scheck. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Babila.